HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir blicken heute mal ein wenig über den Tellerrand. Wir reisen gemeinsam in die Welt, wenn wir das nicht schon tatsächlich tun dürfen. Denn wir wissen ja, was es bedeutet. Kontaktsperre, Lockdown seit 7 Wochen. Die meisten von uns eben zu Hause und die Schulen sind zu. Einige von uns natürlich auch in Kurzarbeit. Wir sollen ja möglichst isoliert leben. Und wir wollen heute an diesem Sonntag mal schauen, wie machen die das eigentlich in anderen Ländern? In China, in Schweden, in Italien, in Amerika. Also wir beamen uns ein bisschen um die Welt. Malawi und Mallorca sind auch dabei und fangen gleich an mit einer hessischen Ärztin, Judith Bildau, die in der Toskana momentan als Ärztin unterwegs ist. Und sie wird uns gleich als Erste erzählen bei unserer kleinen Weltreise, so nenne ich das heute mal, den Sonntagstalk Weltreise, wie es in Italien ist. Ich bin Bärbel Schäfer und jetzt verbunden mit der Ärztin Dr. Judith Bildau in der Toskana. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer. Guten Morgen nach Deutschland und guten Morgen nach Hessen.
Ja, bisschen Heimweh haben Sie vielleicht, ne, als Gießenerin.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich was aus Hessen höre. Da kommen ganz schnell Heimatgefühle in mir hoch, natürlich.
Wie ist denn die Situation in Italien?
Also es ist mit Sicherheit so, dass ein Hoffnungsstreifen am Horizont aufgetaucht ist. Wir wissen, dass wir ab dem 4. Mai Lockerungen in unserem Alltag haben oder spüren werden. Die Menschen sind gespannt, die Menschen sind aber auch müde, die Menschen sind sehr besorgt, aufgrund auch mittlerweile ihrer wirtschaftlichen Situation.
Wollen wir nochmal anfangen und mit den Lockerungen, denn Italien ist ja jetzt verharrt praktisch seit mehr als 50 Tagen im Lockdown. Nun deuten sich, wie Sie sagen, an diesem Wochenende die ersten Lockerungen an. Was sind denn das für Lockerungen und wie war die Situation zuvor?
Wir dürfen im Grunde unsere Häuser nicht verlassen, außer um Einkäufe zu erledigen oder zum Beispiel Arztbesuche vorzunehmen. Man muss, wenn man sich eben bewegt, ein Zertifikat dabei haben mit einer Erklärung, warum man eben außer Haus ist, und das wird auch überprüft.
Und jetzt als Lockerung? Das heißt, die Kinder dürfen vielleicht mal doch auch raus, wie in Spanien dieser Tage, dann für eine Stunde am Tag?
Richtig, das ist zeitlich nicht begrenzt. Wir dürfen uns frei bewegen innerhalb unserer Region. Also wir dürfen jetzt nicht durch ganz Italien fahren, aber wir dürfen zum Beispiel innerhalb der Toskana uns bewegen. Die Kinder dürfen tatsächlich raus. Es sollen langsam die ersten Parks und öffentlichen Plätze wieder geöffnet werden. Und natürlich auch die Produktion des Landes wird langsam wieder hochgefahren und die Menschen dürfen wieder arbeiten gehen.
Jetzt hat uns ja Italien und seine Bevölkerung beeindruckt, weil sie auf den Balkonen standen, gegen die Einsamkeit angesungen haben, sich aber eben damit auch beim medizinischen Personal mit Applaus und auf dem Balkon stehend bedankt haben. Passiert das eigentlich noch allabendlich? Ist das Teil des Rituals im Land?
Das war in den Anfangswochen so, da war eine unheimliche Power zu spüren. Die Italiener haben unheimlich zusammengehalten und wollten sich da auf keinen Fall brechen lassen. Mittlerweile ist eine ganz große Müdigkeit einfach zu spüren. Mittlerweile werden abends um 18 Uhr eher Kerzen für die Verstorbenen angezündet. Und die Italiener haben natürlich ihr riesengroßes Herz, ihr großes Miteinander behalten und das kann ihnen auch keiner nehmen. Aber der Schock sitzt so tief, dass ja eine allgemeine Traurigkeit, teilweise auch Hoffnungslosigkeit und eine große Sorge, würde ich sagen, mittlerweile vorherrscht.
Also ich nehme mit, das Land blickt eben zurück, auch auf all die Verluste, diese ganzen tragischen privaten Familienverluste, Freunde, Angehörige. Und es gibt natürlich auch den Blick nach vorne, die Hoffnung eben auf Lockerung. Was heißt es denn, wenn wir auf die italienische Wirtschaft gucken? Machen sich dort Ängste breit oder gibt es dort auch eher Hoffnung? Denn wir haben ja gerade noch mal festgestellt, es gibt eine weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni. Das heißt, auch über Pfingsten werden Deutsche nicht nach Italien dann reisen können.
Das trifft das Land wahnsinnig, wahnsinnig hart, Frau Schäfer, weil Italien lebt ja vom Tourismus, das wissen wir ja alle. Hoffnung, was die Wirtschaft angeht. Ich glaube, es ist gerade eher eine Resignation. Meine Nachbarn hier in der Toskana zum Beispiel sind Marktleute. Also die fahren von Markt zu Markt und bieten Haushaltswaren an. Das ist eine Familie, ein Familienunternehmen seit mehreren Generationen. Die sitzen eben jetzt nun auch seit Wochen zu Hause. Die wissen, dass sie jetzt langsam wieder anfangen können zu reisen und zu verkaufen. Die sagen aber auch, vielleicht kommen gar keine Leute. Vielleicht gehen wir einfach pleite, weil wir zwar jetzt dürfen, aber die Nachfrage gar nicht mehr da ist, weil die Leute eigentlich zu Hause bleiben, aus Angst, sich doch irgendwie noch zu infizieren, beziehungsweise den Virus weiter, das Virus weiterzutragen. Von daher ist gerade eine große Unsicherheit und eher eine Resignation zu spüren, ist mein Gefühl.
In Italien ist es ja so, dass bis September kein Lehrer seine Klasse sehen wird. Richtige Entscheidung in Ihren Augen? Weil hier drängeln eben auch viele drauf und sagen, die Kinder sollen wieder in die Schule, Schluss mit Homeschooling, wir wollen die Kitas wieder öffnen.
Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, die lebt in Nordrhein-Westfalen und ihre Tochter soll in übernächste Woche, glaube ich, wieder zur Schule gehen. Und ich musste tatsächlich schlucken und dachte, oh, das geht aber irgendwie schnell. Natürlich, es ist für Eltern, die jetzt auch wieder arbeiten gehen dürfen, natürlich eine Katastrophe. Was machen sie mit den Kindern? Ich weiß nicht, wie die italienischen Familien das in den nächsten Monaten machen werden. Ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Ich für meinen Teil bin froh, dass meine Kinder jetzt noch zu Hause bleiben dürfen. Auch mir steckt das so in Mark und Bein, dass ich denke, keine vorschnellen Lockerungen, keine unnötigen Risiken eingehen. Ich muss sagen, bei uns klappt das Homeschooling und die Online-Lektion sehr, sehr gut.
Sagt die Mama von drei Kindern hier, die berufstätig ist. Aber das muss man ja auch nochmal sagen, Frau Bildau. Sie haben ja als Ärztin, Sie sind Gynäkologin, auch wenn Sie in die Klinik morgens kommen, wird bei Ihnen Fieber gemessen, alles desinfiziert, Sie tragen Schutzkleidung. Aber Sie haben es eben gesehen, wenn Kollegen an Corona erkranken. Auch Ihr Vorgesetzter ist daran erkrankt. Was ist denn für Sie das Schlimmste an Corona?
Das Schlimme an Corona für mich ist dieser wahnsinnige Krankheitsverlauf, der eintreten kann, aber nicht muss. Es ist ein furchtbarer Zustand, wenn man eben schwer erkrankt und die Lungen und auch andere Organe schwer betroffen sind. Dazu kommt, dass man eben ja isoliert und alleine krank ist und im Zweifel eben auch alleine verstirbt. Das fand ich, oder auch aus Norditalien, die Berichte meiner Kollegen und Kolleginnen, das hat mich wahnsinnig berührt, dass im Prinzip dann auch auf dem letzten Weg eben kaum Beistand möglich ist oder war.
Liebe Frau Dr. Bildau, ich schicke Ihnen einen lieben Gruß in die Toskana. Sie sind vor Ort für all die Schwangeren. Sie sind in der Klinik. Sie sind aber auch noch Homeschooling-Mom und Ehefrau. Und danke Ihnen für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und schicke ganz liebe Grüße nach Italien.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und viele Grüße nach Deutschland.
Guten Morgen, Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben ja heute gesagt, wir schauen mal, wie gehen andere Länder gegen das Coronavirus vor. In Italien waren wir eben schon und jetzt schauen wir nach Schweden. Lange Zeit galt Schweden ja als das Paradebeispiel für einen relaxteren, entspannteren Umgang mit der Pandemie. Im Heimatland von IKEA, H&M und Bullerbü sind Restaurants und Cafés nach wie vor offen, Fitnessstudios auch. Es gibt nur ganz geringe Ausgangsbeschränkungen, eigentlich fast keine. HR3-Reporter Carsten Schmiester ist für uns in Stockholm. Guten Morgen, lieber Carsten.
Hallo, guten Morgen, grüß dich.
So, wie ist es jetzt in Schweden? Gibt es auch Forderungen nach einem radikaleren, drastischeren Umgang?
Die gibt es schon relativ lange, aber die werden nicht wirklich laut. Ganz am Anfang haben es mal online 2000 Leute versucht mit einer Petition. Die ist völlig verpufft und dann gab es vor einigen Tagen 22 Wissenschaftler, darunter viele angesehene Virologen, die in einem offenen Brief gesagt haben, was wir da machen. Diese entspannte Politik fährt uns gegen die Wand. Das muss sofort aufhören. Anders Tegnell, der Staatsepidemiologe, muss zurücktreten. Das
ja,
ist aber
der musste
der
sich ja entschuldigen. Ne? Denn seine Tendenz war jetzt eher zu sagen, okay, ich setze auf die Herdenimmunität. Und er hat im Fernsehen jetzt erst gesagt, er habe sich geirrt. Das heißt Rücktritt für den Chefvirologen Schwedens.
Erstmal nicht, nein. Also er hat sich geirrt in einer anderen Frage. Er hat sich mehrfach geirrt. Er hat anfangs mal gedacht, dieses Virus kommt von China sowieso nicht bis nach Schweden. Das war so richtig fundamental, nimmt man ihm übel. Und dann hat er sich entschuldigt dafür, dass Schweden es nicht geschafft hat, die alten Leute wirklich zu schützen. Denn viele der Toten sind sehr alte Leute. Aber dass er zurücktritt, daran ist nicht zu denken. Und dass Schweden jetzt von seinem Weg abweicht, ehrlich gesagt auch nicht. Das wird in Deutschland, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen fast herbeigeschrieben. Aber so weit sind die Schweden. nicht. Und vielleicht kommen die auch gar nicht dahin. Im Moment finden das viele noch ganz in Ordnung.
Was würdest du denn sagen? Hat die relative Entspanntheit, so nenne ich es jetzt mal, denn einen Preis? Mhm. Die Sterblichkeit liegt in Schweden 10-mal höher als in Finnland und 5-mal höher als in Norwegen, 3-mal höher als in Deutschland, wenn man es an den Einwohnerzahlen misst.
Tatsächlich. Ja. Ja, und das ist, finde ich auch persönlich, ein ziemlich hoher Preis. Aber wenn ich hier mit Freunden spreche und Nachbarn, das finde ich nicht so wieder in deren Köpfen. Die sagen ganz oft, naja, das sind ja doch sehr, sehr alte Menschen, die wären vielleicht sowieso gestorben. Man hat hier in Schweden auch nicht so viel Kontakt innerhalb von Familien zu alten Leuten. Also man ist nicht so sozial eng vernetzt. Ich glaube, deshalb kommen die Schweden mit dieser hohen Zahl, die sie auch nicht leugnen können, aber doch ganz gut zurecht. Ihre Freiheiten sind ihnen wichtig und dass die Wirtschaft nicht komplett in die Knie geht, eben auch.
Was macht es denn mit der Wirtschaft? Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben und wie sieht der Alltag aus? Also kannst du rausgehen ins Fitnessstudio, kannst du in den Park, kannst du in Cafés und Restaurants, ich darf es gar nicht sagen, dann fangen wir hier an zu weinen. Kannst du das alles?
Ich könnte schon, ich mach's nicht, weil ich halte das ein bisschen für gewagt. Und wenn ich einkaufen gehe, mache ich das zum Beispiel jetzt abends gerne 8 um 9. Die Läden haben ja auch sonntags hier offen, teilweise bis 23 Uhr. Und dann sind da so wenig Schweden in dem Laden, dass ich nicht mehr wirklich das Gefühl habe, es ist gefährlich hier. Die haben mit Masse, stelle ich fest, eben doch relativ wenig Bedrohungsbewusstsein. Das heißt, die kommen einem richtig nah. Und dann bin ich derjenige mit dem Wagen, der da Slalom fährt. Aber ich höre von Nachbarn, die sagen, die Mall, die wir hier in der Nähe haben, die war vor 3 Wochen noch relativ leer. Inzwischen ist die wieder fast so voll wie vorher. Das heißt, die Leute haben auch hier selbst mit diesen schwachen Einschränkungen die Geduld allmählich verloren und leben wieder fast normal.
Und was ist mit Schutzkleidung, mit Mundschutz? All das ist nicht Pflicht.
Ich würde sogar fast sagen, man wird schräg angeguckt, wenn man mit Mundschutz einkaufen geht.
Kriegst du einen beim Einkaufen oder fährst du nur Slalom mit deinem Einkaufswagen?
Ich fahre Slalom und hoffe manchmal auch einfach nur auf mein Glück. Kleines Beispiel, ich habe einen Hund, der musste einmal im Jahr wird er gegen Husten geimpft. Ich war also beim Tierarzt und dann stehst du da an diesem Tisch, hältst deinen Hund fest, der Tierarzt auf der anderen Seite gibt die Spritze und wir waren so Nase zu Nase, vielleicht 30 Zentimeter. Kein Mundschutz und nichts. Und da bleibt dir einfach nur noch der Gedanke, lieber Carsten, jetzt brauchst du gerade mal Glück. Und bislang, toi, 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 hat es ja auch geklappt. Aha,
ja,
aber ist es ja auch nicht gut gegangen. Das weiß man hier in Schweden auch nicht. Es geht einem immer mal einen Tag nicht gut und dann denkst du gleich, okay, das kann es jetzt sein. Aber es gibt keine Chance, getestet zu werden.
Aber viele blicken ja schon so ein bisschen, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Neid nach Schweden und sagen, dort geht der Alltag ganz normal weiter. Und hier werden die Stimmen ja eben auch lauter zurück zur Normalität zu kehren. Kannst du das nachvollziehen?
Ich habe Zwillinge, die sind beide 30 und wohnen in Berlin und mit denen telefoniere ich fast täglich. Also ich kriege das ziemlich gut mit, wie sich das in Deutschland anfühlen muss. Hier, das ist nicht das Problem, finde ich, aber wenn du Deutscher bist, ich kenne viele auch sonst Ausländer, die in Schweden leben, die aus anderen Kulturen kommen und ihre eigenen Nachrichten hören, die fühlen sich hier alle ganz schön unwohl, weil die schon denken, liebe Leute, ihr fahrt hohes Risiko und das tun sie auch.
Das ist so ein bisschen, als ist man Geisterfahrer und sagt, alle anderen fahren falsch, oder?
Vielleicht. Ich bin kein Virologe und kein Epidemiologe. Ich kann es nicht sagen. Im Moment sagen die Schweden, pass mal auf, unsere Kurve ist vielleicht nicht ganz so flach wie bei euch, aber es kann gut sein, dass ihr am Ende, dadurch, dass es bei euch einfach länger dauert, vielleicht gar nicht so viel weniger Tote haben werdet, wie wir es haben. Wir haben sie nur in kürzerer Zeit. Das weiß man im Moment nicht. Es ist ein Bauchgefühl und wenn ich sehe, wie die hier wirklich sehr locker und nah miteinander umgehen, denke ich schon, gerade auch bei dem Gesundheitssystem, das jetzt schon so an der oberen Leistungsgrenze ist, es darf auf keinen Fall schlimmer werden, denn dann ist dieses Land vom Kollaps bedroht.
Und ich würde gerne nochmal auf den Aspekt zurückkommen, den du eben nochmal erwähnt hast, zu sagen, man ist nicht so nah mit den Großeltern. Das habe ich nicht genau verstanden, denn man nimmt ja eben auch den Verlust der älteren Generation sozusagen in Kauf. Gibt es die Nähe der Generationen nicht in Schweden?
Nicht so. Nein, Schweden ist seit Jahrzehnten ein soziales Experiment. Das hat nach dem Krieg begonnen und das ging darauf hinaus, dass sie gesagt haben, wir wollen im Prinzip eine reine Form der Liebe haben. Das heißt, keine Abhängigkeit zu irgendjemandem. Jeder, der jemanden liebt, soll das tun, weil er jemanden liebt, nicht weil er lieben muss oder verantwortlich sein muss. Der Staat kümmert sich um das Soziale und ihr kümmert euch um die Gefühle. Das hat in der Konsequenz dazu geführt, da gibt es Bücher drüber, dass in Familien oder in engen sozialen Feldern die Abhängigkeit Empfindung geringer sind. Also Kinder fühlen sich nicht wirklich verantwortlich für ihre Eltern. Eltern sind es auch nicht für ihre Kinder. Man darf zum Beispiel als Vater oder Mutter ab 14, glaube ich, nicht mehr die Krankenakten der Kinder einsehen. Die gelten dann schon als selbstständig. Das führt dazu, dass die Generationen untereinander nicht so eng sind. Man lebt oft auch nicht sehr eng beieinander. Die Hälfte der Stockholmer sind Singles. Schweden allgemein sind sehr distanzierte Menschen. Die liegen sich nicht ständig in den Armen und machen Bussi-Bussi. Also das ist eine Gesellschaft, die ist, glaube ich, leichter verschmerzt, wenn Leute am Rand, und dazu gehören viele ältere Leute hier, übrigens auch Flüchtlinge. Die sind auch überproportional stark von den Todesraten betroffen, wenn die denn nicht mehr da sind. Das wird nicht so notiert wie bei uns oder erst recht wie in Südeuropa.
Das finde ich jetzt fast ein bisschen bedauerlich und ganz anders als bei uns, wo es ja eine große Sehnsucht gibt, eben die älteren Menschen im Altenheim, im Pflegeheim, in den Krankenhäusern jetzt Angehörige eben zu besuchen. Aber das ist ja das Schöne an unserer Sendung. Wir blicken in die Welt. Carsten, meine letzte Frage an dich. Wie ist deine Prognose für dieses Land?
Ich glaube, dass die bis zum Sommer noch in diesem entspannten Modus weitergehen und dann hängt alles davon ab, ob die zweite Welle kommt. Sie spekulieren darauf, dass bis zum frühen Herbst so viele Leute schon immunisiert sind, dass es die zweite Welle nicht gibt. Und dann kann das sein, dass es hier ab Herbst wieder einigermaßen normal zugeht.
Dankeschön nach Stockholm und dir noch einen schönen Sonntag.
Danke, tschüss.
Hartkantig entschieden, so sieht sich US-Präsident Donald Trump gerne als Macher. In der Corona-Krise ist er aber alles andere als genau das. Wir schauen hier im hr3 Sonntagstalk heute darauf, welche Strategien andere Länder im Kampf gegen das Virus fahren. Ich bin Bärbel Schäfer und jetzt verbunden mit hr3-Reporterin Katharina Willem in Los Angeles. Ich sag mal guten Morgen, Katharina.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Donald Trump hat ja zu Beginn der Pandemie Corona als milde Grippe abgetan, hat letzte Woche darüber spekuliert, ob es Sinn machen könnte, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. Inzwischen gibt es in den USA über 1 Million Infizierte und mehr Tote als im Vietnamkrieg. Warum feiern Trumps Anhänger ihn trotzdem weiter?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich hier auch, glaube ich, viele Menschen stellen, zumindest in Kalifornien, wo die Welt auch noch ein bisschen anders aussieht. Es ist zum einen so, Donald Trump hat eine sehr stabile Basis an Wählern, die, egal was er sagt, zu ihm halten. An der lässt sich fast gar nichts rütteln. Dann ist es so, das ist in vielen anderen Ländern auch so, in Krisenzeiten sind diejenigen, die im Amt sind, immer so ein bisschen im Vorteil. Die haben oft sehr, sehr gute Umfragewerte. Nun ist das so, dass es bei Donald Trump auch lange der Fall war. Dazu kommt auch noch ein bisschen, er ist jeden Tag fast im Fernsehen, präsentiert sich als Krisenmanager, als starker Mann. Und es hat auch lange gezogen, aber jetzt tatsächlich fängt das ein bisschen an zu bröckeln. Und sein Konkurrent Joe Biden hat tatsächlich ein bisschen aufgeholt, ein bisschen. Also beide sind ungefähr gleich auf. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, Trump kann diesen Vorsprung, den er mal hatte, nicht mehr so ganz für sich nutzen.
Du hast gerade gesagt, du bist in Los Angeles. Das wissen wir natürlich alle. Unsere Bilder im Kopf sind wahrscheinlich als erstes endlose Sandstrände, über 30 Grad. Und auch dort gab es ja jetzt in den letzten Tagen Demonstrationen, öffnet die Strände wieder. Also sind alle denn wirklich so vernünftig oder zieht sich das dann doch durch viele Schichten der Gesellschaft?
Also ich glaube, die Menschen sind hier so ein bisschen auch müde, wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch in den USA, die seit 6 Wochen eben diese Stay-at-Home-Order, also bleib bitte zu Hause-Order irgendwie durchziehen. Und tatsächlich ist es so, dass es hier jetzt mittlerweile vermehrt zu Protesten kommt. Die Leute sind einfach auch ein bisschen sauer, weil die Maßnahmen hier in Kalifornien etwas strenger sind, sage ich mal. In Deutschland kann man noch teilweise in den Wald gehen, in den Park. Das ist hier alles tatsächlich zu. Also die Strände sind zu, man kann nicht mehr in den Park, man kann tatsächlich nicht mehr in die Natur gehen. Alles ist abgeriegelt. Und da habe ich das Gefühl, das geht den Leuten so langsam auf die Nerven. Trotzdem, die Zustimmungswerte grundsätzlich hier für den Gouverneur, für diesen sehr strengen Kurs, sind immer noch relativ hoch. 75% befürworten tatsächlich, diese Ausgangssperre so lange aufrechtzuerhalten, bis sich die Situation ein bisschen verbessert.
Und das Verhalten der Gouverneure ist dann ja doch auch ganz unterschiedlich, je nach Bundesstaat. Popstar Pink selbst ist ja auch von Corona betroffen gewesen. Sie ist wieder genesen und mittlerweile doch sehr geschockt über das Verhalten ihrer Mitbürger, die zum Beispiel in einigen Bundesstaaten mit Waffengewalt versuchen, die dortigen Parlamente dann zu stürmen, um eben gegen Ausgangssperre und Sonstiges zu demonstrieren. Bekommt sie da eigentlich Unterstützung von anderen Stars oder ist sie alleine in ihrem Kampf mit diesem Kopfschütteln, nenne ich das jetzt mal?
Naja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Aber ich würde sagen, gerade hier in Kalifornien sind sehr viele eher sehr linksliberale Stars, beziehungsweise so ein bisschen die intellektuelle Elite steht eher auf diesem demokratischeren Kurs, den hier zum Beispiel auch der Gouverneur in Kalifornien fährt. Und wenn man sich eben anguckt, auch die ganzen Late-Night-Talkshows, die thematisieren auch immer wieder, was für eine Politik das in Washington ist. Kopfschütteln, noch und nöcher, also viele Vorlage für Witze, sage ich mal, werden hier geliefert. Da sehe ich schon gerade bei den Schauspielern, bei den Regisseuren, bei den Popstars, sehe ich schon eine Linie. Aber es gibt natürlich eben auch das andere, das konservativere, das rechtere Amerika, das dann eben doch noch stark zu Trump hält. Aber die sind nicht so sehr bei uns im Fokus oder wir sehen die tatsächlich in Europa vor allem nicht so sehr.
Ist denn die wirtschaftliche Krise Krise ist ja im Land spürbar, auch in der Traumfabrik Hollywood. Also Dreharbeiten könnten ja nicht stattfinden. Große Premieren, die ja auch immer wieder zu Los Angeles gehören, über die du ja auch berichtest, all das findet ja nicht statt.
Genau, es sind so über 100 Filme und Serien sind schon im Prinzip momentan in der Zwangspause. Und hier spekuliert man auch darüber, wann kann es eigentlich weitergehen? Man hat eigentlich keinen konkreten Plan dafür. Viele sagen vielleicht im Herbst, befürchten aber dann, dass es vielleicht eine zweite Welle gibt. Dann denkt man darüber nach, was machen wir am Set? Haben die Schauspieler Masken an? Das kann man ja nicht machen. Realistisch ist, dass kleinere Produktionen das vielleicht mit kleineren Teams machen können, vielleicht im Herbst. Aber ganz große Blockbuster, die kann man tatsächlich in diesen Zeiten nicht drehen. Und die große Angst dahinter ist tatsächlich so ein bisschen, dass uns bei Netflix, Amazon und Co. vielleicht irgendwann die Serien ausgehen. Noch ist das nicht der Fall.
Das wäre eher ein Albtraum. Und ehrlich gesagt, Katharina, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man jetzt diese Serien guckt, die natürlich vorletztes Jahr gedreht wurde und jemand beißt vom Schokoriegel des anderen ab oder zwei gehen aufeinander zu und küssen sich heiße Sexszenen. Man denkt nur, nein, haltet Abstand. Aber klar ist doch eben auch für Amerika, die Wirtschaft bricht ein, die Arbeitslosenzahlen in den USA explodieren und schuld sind, klar sagt Trump immer die anderen, die Chinesen, weil sie entweder nicht früh genug gewarnt haben, die Weltgesundheitsorganisation, weil sie unvorbereitet gewesen ist. Also nochmal die Frage, wird er denn nicht langsam unglaubwürdig?
Ich glaube, seinen Anhängern ist das vollkommen egal. Und die andere Hälfte Amerikas sagt, um Gottes Willen, also wir müssen...
Ich hab's nochmal versucht.
Ja, also es ist, die Lager werden natürlich immer krasser, gehen immer weiter auseinander eben. Und auch nochmal diese Krise hier, diese Pandemie, die bestärkt das nochmal. Also ich sehe ein wirklich gespalteneres Land als je zuvor. Und ich bin sehr gespannt, was im November dann uns alle erwartet.
Und wir sind gespannt, ob du dann in Zukunft über neue Filme, Filmpremieren berichten wirst, die genau dieses Coronavirus dann vielleicht zum Inhalt haben. Ich danke dir, Katharina Wilhelm. Also Ausgangssperre in Los Angeles, was kannst du machen? Zu Hause bleiben und arbeiten oder?
Im Garten sitzen.
Sehr schön. Da wünsche ich dir
so
viel
schlimm.
Spaß dann dabei. Also danke an dich. Unsere Reise geht jetzt weiter. Wir beamen uns jetzt gleich nach Neuseeland. Dort regiert eine Frau, eher das Gegenteil von Donald Trump. Jacinda Ardern ist eher leise, mag die sanften Töne, zieht aber knallharte Maßnahmen durch. Gleich mehr. Neuseeland, Traumurlaubsland für viele von uns. Unberührte Natur. Dieses Idyll könnte das schaffen, wovon wir alle träumen. Das Coronavirus steht kurz vor dem Aus. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Anke Richter in Christchurch. Guten Morgen.
Ja, hallo Barbara, grüß dich.
Ja, grüß dich, guten Morgen. Anke, Neuseeland ohne Corona. Wie greifbar nah ist denn dieses Ziel?
Ja, ich glaube, es sieht ziemlich gut aus bei uns. Ich kann selber noch nicht ganz fassen, denn wenn ich zurückdenke, wie das so vor 4-5 Wochen war und noch dazu mit einem Mann, der Arzt ist und sich im Krankenhaus wirklich auf das Schlimmste vorbereitet hat, dann würde ich doch jetzt sagen, super, super gelaufen, super gemacht, Neuseeland. Ich glaube, wir sind im grünen Bereich.
Erzähl mal, lass uns doch mal ganz kurz zurückblicken. Wie war es denn, wenn du sagst, vor ein paar Wochen? Denn die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern wird ja schon die heilige Jacinda genannt, weil sie den Spagat
Jacinda
angeblich geschafft hat. Auf der einen Seite so ein bisschen nett und sanftmütig, auf der anderen Seite ja die knallharte Linie durchfahren gegen das Virus. Was hieß das für euch als Bevölkerung?
Wir hatten auch gar keine andere Chance. Das muss man auch mal sehen. Das ist nicht nur, weil sie harte Maßnahmen, weil sie darauf steht oder so, sondern wir hätten mindestens so schlecht ausgesehen wie Italien, weil wir gar nicht so gut aufgestellt sind in unserem Gesundheitssystem. Wir haben nur 5 Intensivbetten auf 100.000 Menschen. In Deutschland sind es, glaube ich, 29 oder so. Also daran sieht man schon einen Unterschied. Wir haben viele Gesundheitsprobleme in der Maori- und südpazifischen Bevölkerung in Neuseeland. Diabetes und Asthma und so. Und dann kommt auch der Winter jetzt noch und die Häuser sind schlecht isoliert. Also ich glaube, viele Menschen auch in Neuseeland, denen ist, glaube ich, gar nicht klar gewesen, wie schlecht wir hier aufgestellt waren.
Und ihr hattet nur wenig Zeit, euch vorzubereiten, ne? Ihr hattet nur
Nein. Also wir hatten schon was ein Riesenvorteil war, wir hatten dieses zweiwöchige Zeitfenster, wo wir wussten, bei uns kommt es später an, einfach durch die Entfernung und so. Und wir konnten sozusagen gucken, was ist schon woanders. Was kann in 2 Wochen alles passieren? Und da war leider Italien ein sehr trauriges, abschreckendes Beispiel. Und dann hat Jacinda Ardern sofort die Grenzen dicht gemacht. Und das war ein sehr weiser Move. Das heißt, es durften dann, erstmal mussten alle sofort sich in Quarantäne wie einreisen, aber dann durften auch gar keine, außer Neuseeländern durften auch keine mehr einreisen. Und dann sind wir in sehr kurzer Zeit hier in einen sehr, sehr rigiden Lockdown gegangen. Also ich war mal ganz erstaunt, wenn ich von meinen deutschen Freunden hörte, was die alles noch so machen durften, sich so mit Abstand im Park treffen und sonst wie, ging bei uns überhaupt nicht. Also wir sind jetzt zwar schon im Level 3, also aus dem eigentlichen Lockdown draußen, aber das ist immer noch sehr viel strikter als der Lockdown in vielen anderen Ländern.
Anke, gab es denn?
Wir werden hoffentlich, ja.
Ja, Entschuldigung. Gab es denn Unmut eigentlich von irgendeiner Seite gegen die Maßnahmen?
Nein, und das ist auch das Erstaunliche, weil ich ja jetzt auch immer natürlich verfolge, was bei euch los ist und Demos und Unmut und so. Erstaunlich wenig. Wirklich, Neuseeland hat laut der Meinungsforscher hier im Lande die beste Rate unter allen G7-Staaten. 87% der Leute haben noch die Verlängerung des Lockdowns unterstützt. Das musst du dir mal vorstellen. Also
unglaublich.
Das ist wirklich eine unglaubliche, ja, das ist unglaublich.
Aber ehrlich gesagt, Anke,
damit?
Ja. Ja. Wir haben immer so eine leichte Verzögerung, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber mich wundert das ja nicht, wenn sogar schon die englische Queen bei euch anruft, um nachzufragen, was ist euer Erfolgsrezept? Ja.
Also, unter uns Frauen, das Erfolgsrezept ist, dass da eine Frau sitzt, die mit einer ganz anderen Empathie an dieses Thema rangeht, die ganz klar in der Sache und hart ist, genauso wie auch damals nach dem Attentat, nach dem Moschee-Attentat hier in Christchurch. Gleiche Vorgehensweise, wo sie über Nacht die Waffengesetze geändert hat, aber mit Empathie und menschlicher Anteilnahme auf die Opfer zutreten ist. Und so ähnlich ist das jetzt auch hier wieder passiert. Sofort knallhart die richtigen Sachen machen, auf ihre medizinischen Berater hören und so weiter. Keine politischen Spielchen, sondern einfach nur, was ist jetzt das Richtige, was muss gemacht werden. Aber das Ganze verpackt, und das ist vielleicht einfach auch eine neuseeländische Art, in warme Worte. Und ich meine, die Frau hat Facebook-Live-Chats gemacht, noch am Abend des Lockdowns, von zu Hause aus, im Sweatshirt. So nach dem Motto, hier, ich bin eine von euch, habe gerade meine Tochter ins Bett gebracht, ja, ist alles ein bisschen komisch jetzt, wir können alle nicht mehr raus und so. Das macht, also ich kenne keine andere
Allerdings.
Auf der Welt, der das gemacht hat.
Also wir haben zwar auch eine Kanzlerin, die uns regiert, aber die dann aus ihrem Schlafzimmer live in die deutschen Wohnzimmer streamt, das ist dann eben doch nicht so vorstellbar. Steckt Kalkül dahinter oder ist das eine Taktik von ihr, zu sagen, ich bin eine von euch?
Ich kann es nicht in ihren Kopf reingucken. Nein, ich glaube, das ist einfach auch was sehr Neuseeländisches. Und was auch dazu kommt, ist, dass hier auch dieses Solidaritätsprinzip wahnsinnig groß ist. Neuseeland hat, also das hängt sich ja auch mit der pazifischen und der Maori Mentalität auch zusammen. Das ist einfach so dieses Gefühl, dass so, man ist eine Gruppe, jeder für jeden, keiner schert aus, alle halten sich daran. Es hat unheimlich viel Denunziationen gegeben, muss man auch mal sagen. Ja, hat mich selber überrascht, aber ich glaube, das ist ja mehr so dieses, mehr aus einem Fairness-Gefühl heraus. So, hey, wir halten uns alle daran, wir ziehen das jetzt durch, auch wenn unsere Restaurants dicht machen und unsere Wirtschaft leidet und so weiter. Natürlich gibt es hier ganz viele, ist ja nicht alles nur rosig für viele Menschen. Ja, das hat natürlich einen riesen Preis, den auch das Land dafür jetzt wirtschaftlich zahlt. Ja. Hier der Bauer Verlag hat sich über Nacht aus Neuseeland zurückgezogen und da ist eine gesamte Magazinlandschaft verschwunden über Nacht. Also hier sind auch krasse Sachen passiert in diesem Lockdown, einfach wirtschaftlich und natürlich auch alle anderen Probleme, die ihr auch kennt. Mhm.
Lass uns noch mal ganz kurz.
Gewalt geht hoch und so, ne?
Ja. Ganz kurz, das sind eben Aspekte, die fast in allen Ländern ähnlich sind. Wir haben nur noch knapp eine Minute, genau. Ganz kurze Antwort nochmal. Ja. Neuseeland ist ja auch das Land des Tourismus. Wir haben jetzt hier eine Reisewarnung bis 15.06. weltweit. Hofft Neuseeland drauf, dass es wieder nach oben fährt, weil wenn es ein Corona-freies Land wäre, würden ja da alle sofort buchen. Kurze Antwort.
Ja, das ist jetzt, also Tourismus gibt es ja überhaupt nicht mehr, ist der größte Wirtschaftszweig, der ist weggefallen, ist also brutal. Auf der anderen Seite hoffen wir alle, dass wir genau das werden. Wir werden hier die Inseln der Glückseligen sein und kommt bitte alle, wenn der Winter in Deutschland schlimm ist, kommt alle nach Neuseeland, geht halt 2 Wochen mal in Quarantäne und dann habt ihr hier freie Fahrt und könnt im Land alles genießen.
Das ist sehr schön und das am besten als Backpacker, davon hattest du ja 2 aufgenommen. Wir kennen uns ja noch aus dem Studium, Anke Richter schreibt mittlerweile für Spiegel, Zeit, Stern und so weiter und hat bald das Glück, die Lockerung in Neuseeland wieder genießen zu können. Grüße nach Neuseeland und vielen Dank, liebe Anke. Gute Nacht
danke,
für dich.
Liebe
ne?
Gabel. Ja, mach's gut, ja?
Gut, tschüss, schlaf gut, ciao. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir schauen ja heute über den hessischen Tellerrand in die Welt. Und da darf China natürlich nicht fehlen als Ursprungsland der Pandemie. HR3-Reporter Steffen Wurzel ist in Shanghai. Guten Morgen nach Shanghai, lieber Steffen.
Guten Morgen nach Frankfurt.
Wie war die Woche?
Das hat zurzeit alles mit sehr viel Arbeit zu tun, macht aber auch Spaß. Es gibt viele Dinge, die wir hier in Bezug auf das Coronavirus im Grunde seit Wochen beleuchten können. Von der Wirtschaft, da gibt es inzwischen positive Zeichen, bis zum wachsenden Rassismus in China im Zuge der Coronavirus-Krise. Das ist eher nicht so schön.
Okay, darüber müssen wir gleich sprechen. Ich würde anfangen nochmal mit US-Präsident Trump. Der macht ja das zurzeit, was er eigentlich ganz gut kann, andere immer drohen und beschuldigen und sagt ganz deutlich, wir sind nicht glücklich mit China und will das Land zur Rechenschaft ziehen. Wie reagiert denn die chinesische Regierung darauf?
Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits will man hier nicht die Sache noch weiter hochkochen, denn man erkennt ja in China natürlich, dass das ein Problem ist, wenn man sich nicht nur in Sachen Handelskrieg anlegt mit den Vereinigten Staaten, sondern auch in Bezug auf dieses Virus. Also da versucht man trotz allem eine einigermaßen okaye Arbeitsstimmung zu behalten, sage ich mal. Aber trotzdem ist man seit vielen Wochen auch wirklich nervös und auch genervt und verärgert. Das sehen wir hier jeden Tag. Es ist so, dass die chinesischen Regierungssprecher, die sich hier fast jeden Tag äußern, wirklich keinen Tag auskommen, ohne zu zetern in Sachen Amerikaner, kümmert euch lieber um eure eigenen gestiegenen Coronavirus-Zahlen. Amerikaner, seid froh, dass wir euch Schutzmasken und andere medizinische Güter liefern. Mhm. Und vor allem sagt man immer wieder, das ist alles eine gesteuerte Kampagne der Amerikaner, um uns schlecht zu machen und auch so ein bisschen um den chinesischen Aufstieg zur Großmacht, das wird nicht so formuliert, aber das schwingt mit, um das zu verhindern.
Also
das
wir halten fest, Vorwurf. Der Ping-Pong-Ball fliegt schön hin und her zwischen den beiden Großmächten. Aber gibt es denn im Land eine Ursachenforschung, weil die Märkte mit den Tieren haben ja wieder geöffnet. Gibt es einen ganz klaren Ansatz im Land, sich zu fragen, was ist der Ursprung der Pandemie?
Ich bin mir sicher, dass es das gibt und zwar schon seit vielen Wochen, wenn nicht Monaten, aber es wird halt nicht offen darüber berichtet. Es findet nicht statt. Dieses Thema, diese Debatte, die wir ja auch, diese Debattenkultur, die wir in Europa ja auch haben, dieses Hin und Her, verschiedene Parteien, verschiedene Spieler aus der Zivilgesellschaft, die Medien natürlich, das ist ja alles gleichgeschaltet in China schon seit Jahrzehnten. Das ist ja die mächtigste Diktatur der Welt, die nicht nur wirtschaftlich, politisch immer stärker wird, sondern auch absolut inzwischen so 99% in der Lage ist, sozusagen das Meinungsbild im eigenen Land zu kontrollieren. Und deswegen erfährt man über diese Ursachenforschung nichts. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Alle Versuche aus dem Ausland, die jetzt so in die Richtung gehen, alle Forderungen aus dem Ausland, die in die Richtung gehen, lasst uns das doch mal international untersuchen, woher dieses Virus kommt und warum das sich so zugespitzt hat. Da sagen die chinesischen Politiker, da werden die fuchsteufelswild und sagen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Es gibt ja diese Forderung nicht nur aus den USA, sondern inzwischen auch ganz stark aus Australien, aus Schweden aber auch. Und das werden sicherlich noch mehr Staaten weltweit.
Und es ist ja auch nachvollziehbar, bei einer weltweiten Pandemie gemeinsam sich zu fragen, wo sind die Ursachen und wie kann man sie beheben. Aber eben in einem Land mit autoritären Regimen ist natürlich genau das nicht gefragt, was wir hier haben, wie du es gerade erwähnt hast, Steffen, eben Debattenkultur, für uns ja manchmal anstrengend, aber eben durchaus notwendig. Und eben das macht ja auch eine lebendige Demokratie aus. Aber das heißt für uns auch als Europäer, wenn wir jetzt nach China blicken, die Corona-Krise ist in China für die politische Opposition keine Chance, präsenter zu werden.
Es gibt keine politische Opposition. Das ist der Punkt. Es gibt wirklich keine politische Opposition. Nicht mal so etwas wie in Russland oder in Ägypten oder anderen Diktaturen oder autoritären Staaten, muss ich sagen, dass es so eine kleine Gruppe gibt von Oppositionellen. Das gibt's hier einfach nicht. Das ist der Punkt. Es gibt natürlich Andersdenkende, ist doch klar. Und die sind zum Teil auch mit geballter Faust in der Tasche unterwegs. Aber sind wir mal ehrlich, das, was die allermeisten Menschen in China gerade antreibt, sind genau dieselben Sorgen wie bei uns. Die Kinder können nicht zur Schule. Die Leute verlieren ihren Job. Oder Leute, die jetzt mit der Schule oder mit der Uni fertig sind oder fertig wären, müssen gucken, wie geht es jetzt weiter. Dann natürlich die große Frage grundsätzlich, wie bekommen wir die Wirtschaft wieder zum Laufen? Das sind die großen Probleme. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass es den meisten Leuten hier jetzt um irgendeine Ursachenforschung geht.
Da müssen wir gleich mal gucken, lieber Steffen, wie läuft es denn mit der Wirtschaft wieder? Wir werden das Thema Rassismus noch ansprechen und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist im HR3 Sonntagstalk an diesem Sonntagmorgen. Gleich mehr mit dir. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir schauen heute nach China. Wir schauen sowieso in die Welt, aber sind jetzt verbunden mit Steffen, unserem hr3-Korrespondenten Steffen Wurzel in Shanghai. Du bist noch da, ja? Guten Morgen.
Ich bin noch da.
Wir haben schon angesprochen, im Februar stand die chinesische Wirtschaft noch still. Läuft sie eigentlich schon wieder auf Hochtouren?
Das ist interessant, wenn man sich das anschaut. Die Statistiken, das ist ja auch immer so mein Job, diese ganzen Statistiken auseinander zu klamüsern. Da sieht man einerseits, die Industrieproduktion ist laut offiziellen Zahlen wieder ziemlich beim Vorjahresniveau zumindest. Das ist schon mal nicht schlecht. Also da gab es wie so ein V, ne? Wie so ein Knick, der ging zack runter und wieder hoch. Aber wenn wir uns anschauen, wie gehen denn die Leute raus? Was konsumieren sie? Was kaufen sie ein? Vor allem auch, was kauft das Ausland in China ein? Da geht's noch lange nicht wieder hoch. Und das ist gerade das riesengroße Problem oder die zwei Probleme. Einerseits, wie bekommen wir die Binnennachfrage, auch die berühmte Konsumentenstimmung hier wieder auf Hochtouren? Und das Zweite, und da kann China gar nicht so wirklich viel machen selber, wie bekommen wir denn den Rest der Welt dazu, dass wieder eingekauft werden, dass Produkte aus China eingekauft werden, von den Plastikspielzeugs, den berühmten, über die Klamotten bis zu Computern und Handys. Also da ist es ganz deutlich spürbar und da leidet auch die chinesische Wirtschaft drunter, dass die Nachfrage aus dem Ausland im Zuge dieser weltweiten Coronavirus-Krise eben deutlich nachgelassen hat.
Aber wenn man jetzt nochmal in Europa oder weltweit eben schaut, viele Arbeitnehmer können ja nicht an ihren Arbeitsplatz. Rund 8000 deutsche Firmen produzieren in China, unter anderem eben auch Melitta Kaffeemaschinen beispielsweise. Funktioniert das denn wieder, dass die Mitarbeiter dann in China vor Ort an ihren Fabrikarbeitsplätzen, in ihren Büros denn tatsächlich sind?
Ich habe als ein Beispiel, diese Firma Melitta im südchinesischen Shenzhen rausgepickt, sozusagen habe die vergangene Woche besucht, das Werk dort, und der Werksleiter war sehr zuversichtlich, er hat mir sehr viel erzählt und auch sehr viel gezeigt, und da war schon klar, man musste da komplett umschwenken. Plötzlich ist es so, dass in der Riesenfabrikhalle eben alle mit Mundschutz rumlaufen müssen. Da wird dreimal am Tag durchgekerchert und mit Desinfektionsmitteln gereinigt. Da ist es natürlich so, dass die Leute auch Abstand halten müssen sollen. Das ist alles auch nicht so einfach, aber es ist eben so, dass man nicht anders kann, und damit die Produktion weitergeht, hat man das da so gemacht. Und da sagten mir die Leute, okay, wir haben das Schlimmste überstanden, einigermaßen geht's wieder voran. Aber auch da ist das große Problem, keiner weiß, wer kauft denn zum Beispiel Kaffeemaschinen künftig. Im Homeoffice wurde mir gesagt, wenn die Leute zusammenarbeiten, gibt's zwar Erhebungen, dass die Leute noch mehr Kaffee trinken als im Büro, aber um bei diesem Beispiel zu bleiben, aber trotzdem, grundsätzlich ist es eben ein Riesenproblem, dass weltweit die Wirtschaft einbricht, und das schlägt dann eben auch auf China durch.
Wird bei Mitarbeitern, wenn man das Haus verlässt und zum Beispiel ein Geschäft betritt, Fieber gemessen? Was ist mit der Tracking-App?
Also es ist grundsätzlich so, dass Reisen zum Beispiel nur noch in China möglich ist für Leute, die diese App haben. Das ist einfach so. Das ist natürlich für viele alte Leute schwierig, die eben keine Lust haben aufs Smartphone oder es nicht bedienen wollen oder können oder gar keins haben. Es ist auch für mich super nervig. Ich habe da inzwischen verschiedene Apps, verschiedene Unter-Apps oder auch browserbasiert muss man da seine Handynummer eingeben. Dann wird das hochgeladen, abgeglichen mit dem Mobilfunkbetreiber. Schönen Gruß an alle Datenschutzbeauftragten, die jetzt zuhören.
Das gibt's ist ja gar nicht in China.
Sicht. In China gibt's es nicht. Das ist das Entscheidende.
Wann darfst du denn aus dem Haus, wenn welche Farbe leuchtet?
Wenn diese Apps grün anzeigen, das ist aus chinesischer Sicht dann wiederum ganz praktisch, und ich gebe auch zu, ich bin froh, dass es diese Apps gibt, sonst könnte ich gar nicht reisen. So, das ist das eine. Es geht aber nicht nur ums Reisen, es geht wirklich auch ums, hier, wenn ich mich in Shanghai bewege, wenn ich in Kneipen gehe, in Restaurants gehe, nicht alle, aber viele verlangen auch so eine App. Bei vielen Eingangskontrollen, die es überall in China grundsätzlich gibt, wird eben Fieber gemessen. Heute auch wieder, als ich hier ins Bürogebäude bin, zack, Fiebermess, Thermometer, Pistole aufs Handgelenk, Fieber messen.
Wie ist deine Temperatur heute?
Da steht 34, noch was, also fast schon unterkühlt, aber das ist zumindest besser als Fieber zu haben.
Also Datenbeauftragte, Menschenrechtsorganisationen, denen stehen ja die Haare zu Berge, die kritisieren diesen Versuch natürlich oder diese App als einen Versuch, den Überwachungsapparat weiter auszuweiten. Wenn ich dich richtig verstehe, diese Diskussion wird natürlich auch nicht geführt in China.
Die gibt's nicht. Die gibt's einerseits nicht, weil es diese ganzen Institutionen, Opposition, freie Medien, Zivilgesellschaft, NGOs und so weiter gibt's alles nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist vielleicht sogar das Entscheidende, dass die Leute hier sagen, was wollt ihr Europäer immer? Wir müssen jetzt schnell vorankommen, wir müssen jetzt optimistisch sein und nach vorne gucken und den Laden wieder zum Laufen bringen. Und das ist in diesem Falle fast noch entscheidender dafür, dass in China niemand auf solche Dinge wie Datenschutz oder Datensicherheit oder Menschenrechte hier erstmal groß Wert legt.
Die Kinder dürfen noch nicht wieder in die Schule, dürfen sie schon wieder nach draußen und auf Spielplätze? Wie sieht der Alltag aus?
Also ich sehe im Moment relativ viele Kinder draußen, was auch einfach daran liegt, dass ansonsten nämlich die Kinder eigentlich nonstop in der Schule sind in China, zumindest den ganzen Tag über. Viele Schulen haben schon wieder geöffnet für einige Klassen, für die Abschlussklassen zum Beispiel. An den Unis soll es auch wieder losgehen. Auch Freunde von mir, die Lehrer sind hier, chinesische Lehrer, die fangen auch wieder an. Also von diesem digitalen sogenannten Homeschooling kommt man jetzt wieder ein bisschen weg, aber normalisiert hat sich's noch lange nicht.
Meine letzte Frage an dich, lieber Steffen, wäre nochmal, in Europa wird viel darüber diskutiert, dass die Corona-Krise vielleicht dazu beiträgt, dass wir mehr zusammenwachsen, dass wir uns gegenseitig die Hand reichen und helfen. Ist das etwas, was du für die chinesische Bevölkerung auch beobachtest?
Zwei kleine Antworten auf diese Frage. Erstens, in China kann das wohl so sein, ja. Zweiter Teil der Antwort, ich rechne fest damit, dass China im Zuge dieser Diskussionen, die wir ja auch vorhin schon hatten, wo kommt das Virus her, was wurde hier alles vertuscht und verschleppt, dass das Misstrauen gegenüber China weltweit massiv noch steigen wird, dass also alles, was aus China kommt und politisch mit China zu tun hat, mit noch spitzeren Fingern als sowieso schon angefasst wird. Also für China ist das nicht gut. Dieses Land wird sich meiner Ansicht nach wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich noch schneller und weiter und stärker entkoppeln vom Rest der Welt als sowieso schon.
Sagt HR3-Reporter Steffen Wurzel für uns aus Shanghai, der größten Stadt Chinas, Finanzmetropole, natürlich auch mit Wolkenkratzern wie hier in Frankfurt, aber viel höheren, viel Hightech. Und was passiert eigentlich, wenn das Coronavirus die Ärmsten der Armen trifft? Wir sprechen gleich mit HR3-Hörerin Annette Fürst und über die Situation in Südostafrika in Malawi. Dankeschön, Steffen. Tschüss.
Sehr gerne. Ciao.
Wenn wir in Europa, in Deutschland über die Corona-Pandemie sprechen, dann geht es häufig um Intensivbetten, um Beatmungsgeräte. Darum, dass wir natürlich alle gemeinsam, indem wir zu Hause bleiben, Kontakte meiden, die Kurve flach halten. Unsere Kliniken haben es schwer, aber sie schaffen es noch in unserem Land. Wir blicken jetzt bei unserer Reise um die Welt heute an diesem Sonntag nach Malawi. Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es liegt in Südostafrika und viele Teile der Bevölkerung leben dort von der Landwirtschaft. Dort wird Tabak, Tee und Zuckerrohr angebaut. 90% der Bevölkerung sind wahrscheinlich Farmer, Tagelöhner in der Landwirtschaft. Ich bin jetzt im Gespräch mit Annette Fürst aus Esselborn in Rheinhessen. Sie kennt Malawi gut, war das letzte Mal im Februar dort und ihr Vater lebt dort mit seiner malawischen Frau Rose und hat dort ein Internat gegründet. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Bärbel.
Ja, Malawi, da gibt's auch einen Lockdown gegen das Coronavirus. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort?
Also der Lockdown, so wie ihn der Präsident anordnen wollte, läuft im Moment noch nicht. Es gibt eine abgemilderte Form, mit großen Versammlungen sind verboten und die Schulen und Universitäten sind geschlossen. Momentan liegt das Ansinnen des Präsidenten, einen richtigen Lockdown von 3 Wochen zu machen vor dem obersten Gerichtshof, weil ganz viele Menschen dagegen protestiert haben. Die Malawier haben unheimliche Angst vor diesem Lockdown, denn dort gibt es keine Grundsicherung, kein Kurzarbeitergeld. Es ist einfach so, dass die Menschen ganz, ganz schnell furchtbar hungern würden.
Also 40% der Menschen leben von unter $1 am Tag. Der Lockdown bedeutet dann eben auch, was du gerade sagst, keine Arbeit, kein Geld, keine Lebensmittel. Und am Ende, was steht dann?
Naja, am Ende ist halt die Gefahr natürlich groß, dass es Unruhen geben könnte oder Plünderungen geben könnte. Ganz abgesehen davon, dass das Gesundheitssystem in Malawi natürlich mit dem in Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen ist.
Wie sieht das denn aus? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was passiert, wenn man in Malawi dann tatsächlich an Corona erkrankt? Gibt es dort Tests? Gibt es Orte, die ich anlaufen kann? Oder ist das völlig unrealistisch?
Naja, also es gibt schon einige größere Krankenhäuser in den größeren Städten, also zum Beispiel in Suso oder Lilongwe oder Blantyre. Es heißt, es gibt zwischen 30 und 100 Intensivbetten für ungefähr 18 Millionen Einwohner. Das kann man sich dann ausrechnen, wie das aussieht. Dort, wo mein Vater zum Beispiel lebt, gibt es weit entfernt keinerlei richtiges Krankenhaus. Also da gibt es nicht viel. Es wird getestet, also offiziell hatte Malawi gestern 38 Fälle. Und man hat knapp 900 Tests durchgeführt. Wie hoch die Dunkelziffer ist, möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Aber Malawi ist ja auch noch ein Land, was auch noch mit dem HIV-Virus zu kämpfen hat. Knapp 12% der Bevölkerung ist positiv. Also es wäre ja eine zusätzliche Thematik dann im Land, ne?
Ja, es ist eine zusätzliche Thematik und nicht zu vergessen Malaria. Also Malaria ist ja dort auch sehr, sehr verbreitet und auch noch die Malaria tropica, die besonders gefährlich ist. Also für die Menschen in Malawi ist das Coronavirus noch viel gefährlicher als für uns in der westlichen Welt.
Dein Vater und seine Frau haben ein Mädcheninternat gegründet und versuchen jetzt 36 Familien, die eben als Lehrer rund um das Internat tätig sind, durch diese Krise hindurchzubringen und zu unterstützen. Wie funktioniert das, Annette?
Also das Internat ist ja noch im Bau. Es gibt die Schule, die Bella Vista Primary School, die gibt es bereits seit 2005. Und auch die Lehrer haben natürlich im Moment kein Geld und viele andere auch nicht. Und ich habe jetzt hier in Deutschland angefangen, mich darum zu kümmern, Spenden zu sammeln. Und die Familien werden versorgt mit Masken. Also wir haben selber Masken nähen lassen und Seife. Und jede Familie bekommt einen gewissen Geldbetrag, um sich versorgen zu können. Also damit die einfach wenigstens eine Basisversorgung haben. Wir hoffen für 6 Monate, zumindest jetzt mal für 3 Monate, weil die Menschen haben einfach wirklich, die haben nichts zu essen und die Wirtschaft leidet dort ja auch schon ganz gravierend. Alle Lodges sind geschlossen und wir haben gesagt, wir wollen versuchen, ein paar Familien zu unterstützen, von denen wir wissen, dass es ihnen sowieso schon nicht gut geht.
Also das, was bei uns zum Beispiel, was es gibt, Kurzarbeitergeld oder einen Zuschuss vom Staat, also viele nörgeln ja auch, aber man muss ja auch sagen, es gibt an vielen Stellen eben auch Hilfe, die man beantragen kann. Die kommt nicht sofort, die reicht nicht, die ist nicht schnell, aber so etwas gibt es in Malawi natürlich nicht.
Nee, es gibt ein bisschen was, habe ich jetzt vorgestern gelesen, allerdings nur für 4 große Städte und es wird für ungefähr 30% der Allerärmsten dort reichen. Und die Gegend am See, dort wo mein Vater lebt, gehört nicht zu diesen.
Und wenn man unterstützen will, wenn uns jetzt Hessen zuhören und sagen, das ist eine tolle Arbeit, die ihr dort leistet und wir wollen, dass diese 36 Familien die Krise schaffen, an wen kann man sich dann wenden, Annette?
Dann ist es am besten, die gehen auf meine Homepage und dort gibt es eine Kontaktadresse zu mir, können mich dann gerne ansprechen, anschreiben. Ich stehe für alle Fragen zur Verfügung, die es gibt. Weil wir einfach wirklich sagen, also mir hat so den Magen rumgedreht, als ich gehört habe, Corona ist angekommen in Malawi, dass ich gedacht habe, lass uns versuchen, was zu tun, Papa. Und Rose war eben auch ganz glücklich, dass wir einige Familien unterstützen können. Gibt gerne Spendenbescheinigungen. Kein Thema.
Und deine Homepage über deine Seite oder sonst über HR3 und wir leiten das weiter. Du warst ja das letzte Mal im Februar in Malawi. Da war das ganze Ausmaß der Krise ja noch nicht so ersichtlich, oder?
Nein, also ich weiß noch, dass ich schon gedacht habe, soll ich noch fliegen, weil ja Corona da schon...
war auf jeden Fall ein Thema hier.
Ja. Genau, es war ein Thema hier und ich habe dann schon auf der Reise dorthin sehr mit Handhygiene und Maske und sowas. Das war in Malawi, ja, das stimmt nicht, die haben schon, also als wir dort angekommen sind, war es so, wir mussten die Füße desinfizieren, wir mussten sofort die Hände waschen. Also viele afrikanische Staaten haben ja durchaus Erfahrung mit Epidemien. Und die versuchen dort ihr Bestes. Es mangelt halt einfach am Geld.
Hast du mal gedacht, dein Papa ist 77, Mensch, komm doch nach Hause, obwohl sein Zuhause ja eigentlich Malawi ist?
Natürlich, ich mache mir große Sorgen um meinen Vater. Gott sei Dank lebt er recht abgeschottet. Nur als das dann so war, dass ich gesagt habe, Mensch, Papa, ich hätte am liebsten, du kommst nach Europa und zu mir, war es erstens schon zu spät und zweitens ist es so, mein Vater würde seine Frau nicht alleine lassen wollen und dann gibt es ja noch die Söhne und deswegen hat er entschieden und gesagt, pass auf Annette, ich pass gut auf mich auf, es darf keiner mehr das Haus betreten, jeder muss sich die Hände waschen, wenn er unsere Veranda betritt und jetzt gibt es eben dann auch Masken für die Gäste, die kommen und mein Papa hat keinen Kontakt mehr und auch meine Stiefmutter versucht, jeglichen näheren Kontakt zu Menschen zu vermeiden.
Also grüße Sie ganz herzlich, das Lehrpersonal der Schule. Ich danke dir, Annette, dass du dir an diesem Sonntagmorgen die Zeit genommen hast und wenn Sie mehr wissen wollen über das Mädcheninternat Bella Vista Boarding School. Wir haben alle Infos dazu auf hr3.de gepackt. Ciao, Grüße nach Esselborn. Tschüss, Annette. Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Und wie wirkt sich Corona aus in anderen Ländern? Das ist ja unsere Frage heute an diesem Sonntagmorgen. Wir haben ein bisschen Hoffnung geschöpft in unserem Gespräch mit der Kollegin in Neuseeland. Sie hat ja gesagt, Neuseeland könnte bald das erste Land sein, was sagt, hey, wir sind virusfrei. Davon sind wir in Europa noch weit weg. Und ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Meyer. Der ist auf der Lieblingsinsel der Deutschen auf Mallorca. Guten Morgen.
Hallo, buenos dias.
Buenos dias, ja, leere Strände, leere Bars, Mallorca gehört dir. Aber keiner genießt so richtig, oder?
Nein, zumal wir ja bis gestern gar nicht raus durften. Seit dem 13. März durfte keiner raus, außer für nötige Einkäufe. Und nötige Einkäufe heißt, man musste möglichst den nächsten Supermarkt aufsuchen. Und wenn man in eine Polizeikontrolle kam, wurde der Kassenzettel kontrolliert. Auch die Uhrzeit und ob man das wirklich auch hinten im Auto hat und nicht vorige Woche was gekauft hat und eine Woche quer damit über die Insel fährt.
Ah, also Schummeln gab's nicht.
Nein, Schummeln gab's nicht. Wenn du einen Arzttermin hattest, musst du eine Bescheinigung vom Arzt haben, dass du dorthin fahren durftest. Wenn du nicht selbst fahren konntest, musste da auch drinstehen, dass dich jemand fahren muss. Dann musste man im Auto, der Fahrer vorne links, der Beifahrer hinten rechts sitzen, beide Mundschutz. Und gegen alles, gegen was man verstoßen hat, gab es 600 Euro Bußgeld.
Also ganz schön hart. Und dabei haben hier noch viele gejammert. Wir durften ja noch in die Parks, wir durften joggen, wir durften zu zweit mit einem Familienmitglied rausgehen zum Familienspaziergang. Was war denn für dich das Schlimmste? Du bist verheiratet und bist jetzt von Corona nicht betroffen. Du durftest
genau,
ja
auch. Genau, das war das Schlimmste. Nein. Das Schlimmste war der Muskelkater.
Das denken wahrscheinlich viele nach der Krise.
Nein. Schlimm dran waren alle Männer, die früher gesagt haben, Schatz, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Ja, nein, wir haben ein großes Grundstück. Wir haben ein sehr großes Grundstück und haben da wirklich gewütet da hinten. Und ich hatte jeden Tag Muskelkater. Das war das Schlimmste für mich. Aber ich hatte nur auch die Gelegenheit, oder wir hatten die Gelegenheit, ja auf dem Grundstück rauszugehen. Ich mag mir das nicht vorstellen, wenn du drei Kinder hast und auf 60 Quadratmeter lebst in einem Apartment in Palma und nicht auf die Straße darfst. Wenn du runtergegangen bist und hast eine geraucht vor dem Haus, kam die Polizei zwei Minuten später.
So sag mal, das gibt's doch nicht. Da muss sich doch ja jemand denunziert haben dann aus der Nachbarschaft. Das haben wir von der Kollegin aus Neuseeland gehört, die darüber dann doch sehr erstaunt war. Jetzt gibt es Ausgangszeiten. Also wir haben mitbekommen, letzten Sonntag das erste Mal durften die Kinder in Begleitung eines Erwachsenen raus. Wie ist es zurzeit geregelt?
Seit gestern die Erwachsenen, und zwar aufgeteilt. Die Erwachsenen, sage ich mal, im normalen Alter, die unter 70 sind, dürfen von 6 bis 10 raus. Dann von 10 bis 12 die Senioren, von 12 bis 19 Uhr die Kinder. Dann dürfen aber die Senioren eine Stunde, und als Erwachsener darf man nochmal zwischen 20 und 23 Uhr raus. So ist das im Moment geregelt, und auch das wird sehr streng kontrolliert.
Also man hat das Gefühl, die Spanier haben mehr Polizisten als wir, denn du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, die Kontrollen sind dann tatsächlich überall. Es gibt wenig Schlupflöcher.
Es gibt überhaupt keine Schlupflöcher. Wir wohnen wirklich auf dem Land und sehen ab und zu den Hubschrauber kreisen, den Polizeihubschrauber. Angeblich soll die Polizei auch mit Drohnen arbeiten. Also das hat schon ein bisschen was Polizeistaatmäßiges. Wir Deutsche und auch die Engländer regen uns da ein bisschen drüber auf. Ich habe aber das Gefühl, dass meine spanischen Nachbarn das mit einer ziemlichen Gelassenheit ertragen.
Und wenn man sich die Zahlen der Verstorbenen aufgrund des Virus anschaut, dann hat es ja auch seine Berechtigung, eben vorsichtig zu sein. Nun gibt es eine Reisewarnung weltweit bis Mitte Juni, und alle scharren mit den Hufen. Ostern ist schon vorbei. Viele konnten nicht nach Mallorca reisen, die sich das leisten können. Jetzt steht der Sommer an. Wartet die Insel auf die Urlauber?
Tja, die Leute, die beschäftigt sind im Tourismus, die warten natürlich, die würden gerne, aber ich habe meine Zweifel, dass tatsächlich das so schnell passieren wird. Es ist ja manchmal die Rede, dass man vielleicht im August oder Ende August die Insel wieder öffnen könnte. Das ist natürlich eine Katastrophe für ganz viele Menschen. Vielleicht überlegt man sich das noch, wenn die Zahlen sehr stark nach unten gehen, aber die Politik der Inselregierung ist eher so, wir haben uns abgeschottet, die Insel steht ja mit Infektionszahlen oder auch Opferzahlen, Totenzahlen sehr gut da. Wir haben im Moment Neuinfektionen von 4, 5, manchmal 12 am Tag, das ist ja nichts bei 1 Million Bevölkerung auf den Balearen. Die Zahlen geben dieser strikten Politik ja recht, und deshalb ist man bei der Insel seitens der Inselregierung sehr, sehr, sehr vorsichtig. Man fordert, es muss eine europäische Lösung geben. Es muss Kontrollen, und zwar Gesundheitskontrollen, am Flughafen geben. Aber wie die überhaupt ablaufen sollen, das weiß noch kein Mensch.
Da steht noch alles in den Sternen. Und du genießt heute deine Ausgangszeit, ja? Lieber Jürgen Mayer, ich danke dir an diesem Sonntagmorgen. Und lauf nicht so weit, ne? Sonst kommt gleich die Kontrolle wieder.
Ja, alles gut.
Tschüss, bis bald. Dann hören wir dich wieder im Inselradio auf Mallorca. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Tschüss, schönen Dankeschön. Sonntag.
Tschüss.
Ciao.
HR3. Zu Hause in Hessen.